Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen uns heute Morgen unter ein ganzes Kapitel stellen, und zwar aus dem Buch Richter. Richter, Kapitel 13. Sofern Sie eine Bibel dabei haben, bitte ich Sie, das aufzuschlagen. Richter, Kapitel 13. Das Buch Richter schon sagt, wir befinden uns hier in der Richterzeit, ziemlich am Ende, und da lesen wir Folgendes. Aber die Kinder Israels taten wieder, was böse war, in den Augen des Herrn. Und da gab sie der Herr in die Hand der Philister, 40 Jahre lang. Es war aber ein Mann von Zoria, vom Geschlecht der Daniter, namens Manoach. Und seine Frau war unfruchtbar und konnte keine Kinder bekommen. Und der Engel des Herrn erschien der Frau und sprach zu ihr: Siehe doch, du bist unfruchtbar und kannst keine Kinder bekommen, aber du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Und nun hüte dich doch, dass du keinen Wein noch starkes Getränk trinkst und nichts Unreines isst. Denn siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem soll kein Schermesser auf das Haupt kommen, denn der Knabe soll ein Naziräer Gottes sein von Mutterleib an. Und er wird anfangen, Israel aus der Hand der Philister zu erretten. Da kam die Frau und sagte es ihrem Mann und sprach: Ein Mann Gottes ist zu mir gekommen, und seine Gestalt war wie die Gestalt eines Engels Gottes, sehr schrecklich, so dass ich ihn nicht fragte, woher er komme. Und er hat mir seinen Namen nicht genannt. Und er sprach zu mir: Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. So trinke nun weder Wein noch starkes Getränk und iss nichts Unreines, denn der Knabe soll ein Naziräer Gottes sein, von Mutterleib an, bis zum Tag seines Todes. Da betete Manoach zu dem Herrn und sprach: Ach, mein Herr, lass doch den Mann Gottes, den du gesandt hast, wieder zu uns kommen, damit er uns lehrt, was wir mit dem Knaben tun müssen, der geboren werden soll. Und Gott erhörte die Stimme Manoachs, und der Engel Gottes kam wieder zu der Frau, sie saß aber auf dem Feld, und ihr Mann Manoach war nicht bei ihr. Da lief die Frau rasch und berichtete es ihrem Mann und sprach zu ihm: Siehe, der Mann ist mir erschienen, der an jenem Tag zu mir kam. Und Manoach machte sich auf, ging zu seiner Frau nach, und er kam zu dem Mann und sprach zu ihm: Bist du der Mann, der mit meiner Frau geredet hat? Er sprach: Ja, ich bin's. Und Manoach sprach: Wenn nun dein Wort eintrifft, was für eine Ordnung soll für den Knaben gelten und was soll er tun? Und der Engel des Herrn sprach zu Manoach: Von allem, was ich deiner Frau gesagt habe, soll sie sich enthalten. Sie soll nichts essen, was vom Weinstock kommt, und soll weder Wein noch starkes Getränk trinken und nichts Unreines essen. Und alles, was ich ihr geboten habe, soll sie halten. Und Manoach sprach zu dem Engel des Herrn: Lass dich doch von uns aufhalten, so wollen wir dir ein Ziegenböcklein zubereiten. Aber der Engel des Herrn antwortete Manoach: Wenn du mich auch hier behieltest, so würde ich doch nicht von deiner Speise essen. Willst du aber ein Brandopfer darbringen, so sollst du es dem Herrn opfern. Manoach wusste nämlich nicht, dass es der Engel des Herrn war. Und Manoach sprach zu dem Engel des Herrn: Was ist dein Name? Denn wenn dein Wort eintrifft, so wollen wir dich ehren. Aber der Engel des Herrn sprach zu ihm: Warum fragst du nach meinem Namen? Er ist ja wunderbar. Da nahm Manoach das Ziegenböcklein und das Speisopfer und opferte es dem Herrn auf dem Felsen. Und er, also Gott, tat ein Wunder. Manoach aber und seine Frau sahen zu. Denn als die Flamme vom Altar zum Himmel stieg, da fuhr der Engel des Herrn in der Flamme des Altars hinauf. Als Manoach und seine Frau dies sahen, fielen sie auf ihr Angesicht zur Erde. Der Engel des Herrn erschien aber Manoach und seiner Frau nicht mehr. Da erkannte Manoach, dass es der Engel des Herrn war, und Manoach sprach zu seiner Frau: Wir müssen sicherlich sterben, weil wir Gott gesehen haben. Aber seine Frau antwortete ihm: Wenn es dem Herrn gefallen hätte, uns zu töten, so hätte er das Brandopfer und das Speisopfer nicht von unseren Händen angenommen. Er hätte uns auch weder dies alles gezeigt, noch uns jetzt so etwas hören lassen. Die Frau gebar einen Sohn und nannte ihn Simson. Und der Knabe wuchs heran, und der Herr segnete ihn, und der Geist des Herrn fing an, ihn zu treiben im Lager Dans zwischen Zoria und Eshtaol. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, die Epoche, in der wir leben, sagen wir mal ganz grob, die letzten 200 Jahre, also so seit den Napoleonischen Kriegen, die wird häufig als Zeit der Säkularisation bezeichnet. Dieses Wort Säkularisation, es kommt aus dem Lateinischen, von dem Wort Säkulum. Und das meint so viel, dass der Mensch bestimmt wird durch das, was zeitlich ist, was dahin fließt, was dahin strömt. Man fragt also nicht mehr nach dem Bleibenden. Man fragt nicht mehr nach dem Überzeitlichen, sondern man passt sich an die Trends, an die Tagesaktualitäten. Und das spiegelt sich etwa auch darin wider, welche Informationen man überhaupt aufnimmt. Anstatt Bücher zu lesen, ich rede jetzt noch nicht einmal vom Bibellesen, sondern nur Bücher, lässt man sich heute eher berieseln. Es ist zwar ganz interessant, aber eben nur für den Augenblick. Morgen schon nicht mehr und dann kommt das Nächste. Eben durch Fernsehen oder durch Illustrierte oder wie man früher sagte, durch Journale, also durch Zeitschriften, die die Tagesaktualitäten wiedergeben. So ist das weitgehend heute. Aber aus dem Wort Gottes erkennen wir, dass sich das Volk Gottes auch früher den jeweils vorherrschenden Strömungen und Mächten unterworfen hat oder unterworfen wurde. Aber vielleicht kann man sogar sagen, dass dieses Anpassen, dieses Unterwerfen etwas ist, das das Volk Gottes auf seinem Weg durch die Geschichte fortwährend begleitet hat, dass fortwährend das Volk Gottes dadurch bestimmt wurde. Nicht wahr, das muss keineswegs heißen, dass sich der Heutige nur in einer unreligiösen Weise anpasst. Etwa als ein Überbordwerfen von allem, was mit Religion zu tun hat. Im Gegenteil, Religion scheint heute wieder in zu sein. Islam, Hinduismus, Schamanismus, fast ist man zynisch bereit hinzuzufügen, wenn man heute noch, jedenfalls in unseren Breiten, Menschen sehen will, die beten, dann muss man Fußball gucken. Das Buch der Richter Es ist das Buch, in dem wir da erkennen, wie das Volk Gottes von den umliegenden Mächten umspült wird und auch überspült wird. Nicht wahr, das waren damals die feindlichen Völker, die um das Volk Gottes herumlagerten. Mesopotamien, Moabiter, Kanaaniter, Midianiter, Ammoniter und dann zuletzt die Philister. Und immer wieder lesen wir im Buch Richter, dass das Volk Gottes den Göttern dieser Völker folgte. Ja, achten wir einmal genau darauf, wie es im Buch Richter geschrieben steht. Es hurte ihnen nach. Und dann unterwarf es sich diesen Mächten. Es ließ sich unterdrücken. So viel hatte man nun auch nicht dagegen und vor allen Dingen, man hatte seine Ruhe. Und schließlich, wie das so im Volk Gottes ist, aber keineswegs sofort, merkte das Volk Gottes, wie es dann von diesen Mächten ausgesogen wird, unterdrückt wird, ausgeplündert wird. Und dann begannen sie, zu Gott zu schreien. Das, was ihnen einst oder so zunächst als etwas Positives erschien, das war es dann keineswegs mehr. Und Gott erhörte sie, er sandte ihnen Richter, durch die er dann dass sein Volk von diesen Mächten, von diesen Völkern befreite, bis, so muss man fast auch hier ironisch hinzufügen, bis sie wieder anderen Göttern dienten, bis sie wieder einem neuen Trend folgten und, ach so furchtbar, der Kreislauf, er begann von vorne. Wir wollen uns an diesem Sonntag anfangen, uns mit Simson, einem Richter zu beschäftigen. Die Heilige Schrift, wenn wir mal kurz voranblättern, stellen wir fest, dass die Heilige Schrift sich 4 Kapitel lang mit diesem Mann beschäftigt. Für Kinder gehören die Lebensberichte Simsons vermutlich zu dem eindrucksvollsten, schönsten, was sie aus dem Kindergottesdienst mitnehmen, was sie dort hören und vielleicht auch behalten. Aber wenn wir dann älter werden, dann ist das irgendwie mit dem Simson doch so eine Sache. Ja, die Begebenheiten Simsons sind noch immer spannend zu lesen. Was hat er nicht alles angestellt? Und doch stellt man sich eine Frage. Was hat dieser Mann eigentlich mit Gott zu tun? Warum stehen diese Begebenheiten in der Heiligen Schrift? Und bitteschön, dann noch so ausführlich. Seien wir mal ehrlich, erweckt dieser Mann nicht eher den Eindruck bei uns von so einer Mischung eines, naja, sagen wir mal, ausgeflippten Abenteurers, einem religiös vielleicht überspannten Chaoten und auch so einer Art Till-Eulenspiegel-Figur, nicht? Der sagt, alle Leute sind gegen mich, aber ich habe es auch dementsprechend gemacht. Und dazu kommt, Simson ist in seinem ethischen Verhalten nicht akzeptabel. Nicht wahr, vermutlich fällt uns zunächst als erstes Simson auf, der auf geschlechtlichem, sexuellem Gebiet sicher nicht ein Vorbild ist. Delila, Richter 16, wir werden darauf hoffentlich noch kommen. Aber sehen Sie, das ist nicht das Einzige. Sexuelle Verfehlungen, das war nicht das Einzige, was man, wenn man mit der Brille der Ethik diese Kapitel liest, dem Simson angreifen kann. Nicht als Simson einmal wieder mit den Philistern Streitigkeiten hatte, da hören wir ihn sagen in Richter 15, Vers 11, so wie sie mich behandelt haben, so habe ich sie behandelt. Nun, in den Sprüchen steht etwas anderes. In Sprüche 24, Vers 29 lesen wir, sage nicht, wie er mir getan hat, so will ich ihm tun. Ich will dem Mann nicht nach seinem Handeln vergelten. Wir werden es noch sehen. Dieser Simson, er kommt im Laufe seines Lebens mit manchen Geboten in Konflikt. mal ehrlich, wie sollen wir nun einen solchen Mann ernst nehmen? Vielleicht sogar von ihm etwas lernen? So jemand ist Richter in Israel? Bitte, zu einem Richter gehört doch wenigstens, dass er das Volk Gottes zurechtbringt. Dass er also gerade im Bereich von Recht und Gerechtigkeit ein Vorbild ist. Denn das Wort Richten hat nun mal viel mit Recht und Gerechtigkeit zu tun. Das alles bringt uns in eine Verlegenheit im Blick auf diesen Simson. Und sehen Sie, da ist das Interessante, was wir zunächst einmal festhalten, dass das Volk Gottes zur Zeit des Simson ebenfalls eigentlich nichts mit Simson anfangen konnte. Nicht dieses erkennen wir aus Richter Kapitel 15. Wir wollen schon mal diese Verse lesen, obwohl wir heute nicht darauf eingehen wollen. Aber sie werfen ein Licht darauf, was das Besondere an Simson ist. Richter Kapitel 15 ab Vers 9. Wir springen hinein. Da zogen die Philister hinauf und lagerten sich in Juda und ließen sich in Lechi nieder. Aber die Männer von Juda sprachen: Warum seid ihr, also ihr Philister, gegen uns heraufgezogen? Und sie, also die Philister, antworteten: Wir sind heraufgekommen, um Simson zu binden, damit wir ihm antun, was er uns angetan hat. Da zogen 3000 Mann von Juda hinab zur Felsenkluft von Etam und sprachen zu Simson: Jetzt hören wir gut zu, was sie sagen, wie sie argumentieren. Weißt du nicht, dass die Philister über uns herrschen? Warum hast du uns das denn angetan? Wir brechen jetzt hier mal ab. Merken wir, wie diese Leute argumentieren? Hier in diesem Gespräch erkennen wir den Kernunterschied zwischen Simson und dem Rest des Volkes. Das Volk Gottes, es hatte sich mit der Vorherrschaft der Philister im Grunde abgefunden. Vielleicht zähneknirschend, vielleicht resignierend, aber weißt du nicht, Simson, dass die Philister über uns herrschen? Das sollte sich doch bitteschön auch bis zu dir rumgesprochen haben. Also bitte, lass uns unseren Frieden. Lass uns unsere Ruhe. Sie hatten sich damit abgefunden. Da kann man halt nichts machen, Simson. Und sehen Sie, das ist der Unterschied. Simson war nicht bereit, sich damit abzufinden. Was man diesem Mann auch vorwerfen kann, bei dem Ruf Philister über dir, da schreckte Simson noch immer hoch. Das elektrisierte ihn. Die anderen im Volk Gottes, wenn sie hörten, dass die Philister über uns sind, sie zuckten mit den Achseln. Das ist halt so heute. Du weißt doch, in welcher Zeit wir leben. Vielleicht würde man sogar sagen, es ist doch Endzeit heute. Da ist das halt so. Mit Abtreibung. Dass die Grenzen zwischen Ehe und homosexuellen Verbindungen eigentlich rechtlich nicht mehr nachvollziehbar sind. Unverheiratetes Zusammenleben. Simson, das ist heute so. Was regst du dich eigentlich so darüber auf? Pornografie in allen Kanälen. Simson, in welcher Zeit lebst du eigentlich? Im Mittelalter? Das ist halt so. Und was in den Gemeinden heute so los ist, da muss man mitmachen. Weißt du das nicht, Simson? Lieben, man kann viel über Simson sagen. Aber eines wird man, vieles Negative, aber eines wird man über diesen Mann nicht sagen können. Er wusste, er hatte kapiert, wo der Feind Gottes steht. Er hatte kapiert, wo die Unbeschnittenen, die Philister, sind und wer dieser Feind ist. Wir kommen darauf zurück. Aber zunächst noch etwas. Wenn wir dieses Kapitel lesen und wenn wir auch einmal die nächsten Kapitel lesen, dann stellen wir fest, dass über Simson in einer Weise berichtet wird, die ihn irgendwie über die anderen Richterfiguren hinausragen lässt. Nicht? Über Simson erhalten wir eine, wenn auch bruchstückhafte, aber immerhin eine Lebensbeschreibung. Wir hören eben nicht nur vieles über seine Taten, über sein Amt, über seine Aufgaben, sondern eben interessanterweise auch über seine Person. Nicht zum Beispiel wird uns von keinem anderen Richter eine Geburtsgeschichte überliefert. Gideon oder Jephthah, ja, sie treten auf, nachdem sie erwachsen sind. Sie werden in diesem Alter von Gott gerufen und nachdem sie ihre Aufgaben erfüllt haben, dann treten sie unmerklich ab. Das war's dann. Eine Periode, in der sie Gott dienten und was davor und danach ist, das rückt aus dem Bild, das die Heilige Schrift interessiert. Weder über ihre Geburt noch über ihr Sterben wird etwas berichtet. Und bei Simson verhält sich das anders. Ein ganzes Kapitel berichtet uns darüber, wie es vor seiner Geburt zuging und wie es dann zu seiner Geburt kam. Und am Ende, in Kapitel 16, am Schluss, da lesen wir etwas von seinem Sterben. Auch eine relativ ausführliche Beschreibung, seine Beerdigung. Dies fällt zunächst einmal auf. Und auf diese Weise weist der Simson-Bericht eine Struktur auf, die man im Neuen Testament in den Evangelien findet. Nicht wahr? Zumindest zwei der vier Evangelien beginnen mit einer ausführlichen Darstellung der Geburt Jesu und mit dem, was voranging. Und alle Evangelien münden in eine breite Beschreibung des Leidens und des Sterbens unseres Heilands ein. Und was dazwischen vom Leben Jesu berichtet wird, das ist eigentlich alles Vorbereitung, Einmündung hin auf die Leidensgeschichte, auf das, was wir dann über ihn in der letzten Woche in Jerusalem lesen. Und Ähnliches könnte man eigentlich auch über Simson sagen. Alle Konflikte mit den Philistern, sie führen unmerklich hin zu seinem Tod. Die Philister, sie sind hinter ihm her. Und der Tod des Simson bildete den Höhepunkt seiner Auseinandersetzung mit diesen Unbeschnittenen. Und so können wir diesen Satz auch mehrschichtig verstehen, wenn über Simson am Ende seines Lebens gesagt wird in Richter 16, Vers 30, die Toten, die er in seinem Sterben getötet hat, die waren zahlreicher als die, die er in seinem Leben getötet hatte. Mit anderen Worten, in struktureller, in formaler Hinsicht besteht eine schon auffallende Übereinstimmung zwischen den Berichten über Simson und dem, was wir über unseren Herrn in den Evangelien lesen. Aber macht diese Beobachtung unsere Verlegenheit mit diesem Simson nicht eigentlich nur noch größer? Denn auch wenn es in der Struktur, also in der Art und Weise, wie der Heilige Geist den menschlichen Schreiber, möglicherweise war es Samuel, in seinem Bericht über Simson leitet, deutliche Übereinstimmungen mit den Evangelienberichten gibt, inhaltlich ist doch nun wirklich so wenig Übereinstimmung zwischen Simson und dem, was wir in den Evangelien von dem Herrn Jesus aufnehmen. Im Gegenteil, lässt sich irgendwie noch ein größerer Gegensatz denken? Ist es nicht eigentlich inhaltlich gesehen geradezu beleidigend, gotteslästerlich, unseren Heiland mit Simson zu vergleichen? Nun, ich will hier noch einmal betonen, Ich denke, dass die Heilige Schrift selbst uns dazu das Recht gibt, weil es eben überraschende Parallelen gibt, die man sonst bei keinem Richter findet. Ja, ich vermute, wenn man einmal darauf aufmerksam gemacht wird, dann fängt man selbst an, weitere Übereinstimmungen zwischen unserem Heiland und Simson zu entdecken oder, sagen wir vorsichtiger, Parallelen. Ich weise einmal auf einiges. Nicht als der Engel zu der zukünftigen Mutter Simsons kommt und ihr die Geburt ankündigt, da sagt sie in Richter 13, Vers 5, denn siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Und dann weiter, er wird anfangen, Israel aus der Hand der Philister zu erretten. Er wird einen Beginn dieser Errettung machen. Und das ist historisch tatsächlich exakt. Er hat nur in einem sehr kleinen Bereich gewirkt. Aber er war der Anfang. Später ging es dann weiter. Saul hat während der ganzen Zeit die Auseinandersetzung mit den Philistern geführt und erst David hat die Philister dann völlig vertrieben. Aber die Errettung, der Kampf gegen die Philister, hier bei Simson begann er. Und am Ende seines Lebens, seien wir ehrlich, hatte man den Eindruck, dieser geblendete Mann, dieser gefangene Mann, dieser Mann mit seinen ausgestochenen Augen, er war eigentlich nur gescheitert. Oder? Aber erinnert uns dieses Wort, er wird anfangen, Israel aus der Hand der Philister zu erretten, nicht auch an das Wort des Gabriel, des Engels Gabriel aus dem Neuen Testament, der im Traum zu Josef sprach, er ist es, der sein Volk retten wird von ihren Sünden. Gewiss, man muss, wenn man diesen Vergleich anführt, sofort hinzufügen, das, was Simson nun wirklich nur ein wenig war, nämlich ein Retter, ein Heiland, das ist unser Herr ganz und vollkommen. Simson, er machte einen Beginn mit der Errettung und dann eben auch nur aus der Hand der Philister. Und unser Herr ist dagegen der vollkommene Erretter. Und nicht nur aus der Hand der Philister, sondern aus der Macht der Sünde. Und so erkennen wir, ich will das nicht wegleugnen, neben Übereinstimmungen auch deutliche Unterschiede zwischen Simson und unserem Herrn. Und wenn wir hier vergleichen wollen, dann können wir noch mehr Parallelen und auch noch mehr Unterschiede aufweisen. Aber ich will noch auf eine Übereinstimmung hinweisen. Bei beiden. Sowohl bei Simson als auch bei unserem Herrn hat man das Gefühl, jedenfalls die Zeitgenossen, er ist etwas Besonderes. Er ist etwas wie eine Ausnahme. Er passt nicht so einfach in unsere Kategorien. Er ist zwar bei uns, aber er ist nicht richtig von uns. Er hat irgendwie Quellen, die woanders herkommen. Simson, er erweckt diesen Eindruck durch seine große Kraft. Und diese war wirklich nicht normal, nicht gewöhnlich, sondern eben übermenschlich. Kein Wunder, dass die schriftkritische Theologie deswegen mit Simson sehr schnell fertig ist und sagt, das sind alles Legenden, Sagen, Mythen. Aber mit unserem Herrn ist er insofern vergleichbar, dass auch sein Auftreten außerhalb von jedem menschlichen Maß war. Das war ja überhaupt der Anlass, warum die Leute fragten, wer ist denn der? Ist er ein Prophet? Aber welche Antworten die Leute um Jesus herum auch über ihn gaben, das Außergewöhnliche, das fiel allen auf. Wie unterschiedlich dann auch die Antworten waren. Markus 4, Vers 41. Wer ist denn dieser? Das war sehr eng verbunden damit der Frage, sind nicht Josef und Maria seine Eltern? Oder hier bei Simson, wo kommt denn dieser Simson eigentlich her? Und genau das ist es, was uns hier in diesem 13. Kapitel berichtet wird. Und das Erste, was uns in diesem Bericht auffällt, das ist ja, er ist ziemlich ausführlich. Vielleicht auch etwas umständlich. Und man könnte sich tatsächlich fragen, bringt uns das so viel, dass wir das so genau erfahren, wie das damals geschehen ist? Hätte der Heilige Geist das nicht auch etwas kürzer fassen können? Aber werfen wir auch hier noch einmal einen Blick auf die Evangelien. Dasselbe sehen wir in den Geburtsberichten unseres Herrn Jesus. Sie sind sehr ausführlich. Und diese Geburtsberichte, sie geben uns Antwort auf die Frage, wer dieser Jesus ist. Dass er eben nicht ein normaler Mensch ist. Und der Geburtsbericht über Simson, er gibt uns Antwort auf die Frage, dass er von Gott, von Mutterleib an, ein von Gott beschlagnahmter, ein Gottgeweihter, ein Nazirer ist. In unserer ersten Schriftlesung heute lasen wir ja 4. Mose Kapitel 6. Aber dieses Kapitel ist auch verführerisch. Wir müssen hier genau lesen. Wir müssen aufpassen, was wir in 4. Mose 6 lesen, um nicht auf ein verkehrtes Gleis hier bei Simson zu kommen. Mose schrieb das, was er in 4. Mose 6 schrieb, für ein zeitlich befristetes Nazireat. Bei Simson umfasste sein Nazireatum das ganze Leben. In 4. Mose 6 lesen wir, dass man durch das Anfassen eines Toten seine Nazireerschaft ungeschehen machte. Nun, bei Simson lesen wir nichts davon und wir werden noch erkennen, er hatte einige Haufen, wie es so schön heißt, von Philistern auf seiner Rechnung. Da ging er mit Toten um. Und noch ein Unterschied. In 4. Mose 6 wird uns berichtet, dass bei einem Nazireer kein Schermesser auf sein Haupt kommen durfte. Nun, bei Delila in Richter 16 geschah genau dieses. Und dann sagt man vielleicht, na gut, aber wenigstens das Alkoholverbot für einen Nazireer, das hat bei Simson eine Parallele. Aber bitte lesen wir auch hier genau, was lesen wir in Richter 13? Das Alkoholverbot wird streng genommen nur der Mutter von Simson auferlegt. Und zwar dreimal. Und wenn wir ernst nehmen, dass dieses Alkoholverbot sich nicht auf Simson bezieht, sondern eben auf seine Mutter, dann werden wir auch das zu bedenken haben, wenn wir etwa in Richter 14, Vers 10 lesen, ich zitiere, und als sein Vater zu der Frau hinabkam, machte Simson dort ein Hochzeitsmahl. Jetzt heißt es so bezeichnenderweise, denn so pflegen es die jungen Männer zu tun. Ist nicht immer gut, was junge Männer so alles zu tun pflegen. Aber bei einem Hochzeitsmahl wird wohl Wein geflossen sein. Und das scheint auch für Simson nicht verboten gewesen zu sein. Mit anderen Worten, die Nazireerschaft Simsons, sie erinnert an das, was wir in 4. Mose 6 lesen, aber sie ist keineswegs damit identisch. Wenn ich es einmal mathematisch ausdrücken wollte, die übereinstimmende Schnittmenge zwischen einerseits 4. Mose 6 und andererseits Richter 13, das ist, dass es in beidem geht um ein Gottgeweihtsein. Es geht in beiden Kapiteln darum, dass ein Mensch ganz für Gott da ist, ganz von Gott beschlagnahmt ist. Simson von Geburt an. Es war Simsons Mutter, die während der Schwangerschaft alkoholfrei leben musste. Und dieses Gebot der Alkoholabstinenz war keineswegs aus Gesundheitsgründen gegeben. Nein, häufig wird Wein in den Gegensatz gestellt zum Geist Gottes. Wir selbst sprechen ja in unserem Sprachgebrauch von alkoholischen Getränken als von geistreichen Getränken. Auch damit wird schon durch den Volksmund angedeutet, dass Alkohol einen Impuls enthält, der, ich sage es einmal so, dem Heiligen Geist Konkurrenz bietet. Und wenn also nun diese zukünftige Mutter Simsons ein absolutes Alkoholverbot auferlegt bekommt, dann wird damit zum Ausdruck gebracht, oder ich sage es vorsichtiger, es geht in die Richtung des Wortes, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Allerhöchsten wird dich überschatten, wie wir es einmal in Lukas 1, Vers 35 hören. Ich sage, es geht in diese Richtung. Bei Simsons Mutter geht es dann wirklich anders weiter als bei Maria. Aber noch einmal, das Übereinstimmende zwischen Simson und dem Herrn, das ist, dass beide so außergewöhnlich sind, so aus dem Rahmen fallen. Ich könnte es auch noch anders formulieren. Das Leben Simsons, es hatte bereits von seiner Geburt an eine Öffnung nach oben bekommen. Das wird dann auch angedeutet in Richter 13, Vers 25, also im letzten Vers des gelesenen Abschnittes, wo es heißt, der Geist des Herrn, er fing an, ihn zu treiben. Aber noch etwas fällt auf hier bei Richter 13, in diesem Kapitel. Finden wir es nicht eigentlich merkwürdig, dass dieser Engel des Herrn, übrigens wechselt dieser Name mit dem Namen Gott ab, etwa in Richter 13, Vers 21 zu Vers 22, dass dieser Engel nur der Frau erscheint. Also nicht Manoah, sondern lediglich der Frau. Und das passiert nicht einmal, da könnte man noch sagen, naja, das ist halt so passiert. Nein, das passiert auch zum zweiten Mal. Der Engel des Herrn, der kommt nur zur Frau. Er kommt als in der Gestalt eines Mannes, als sie auf dem Feld war und ihr Mann Manoah nicht bei ihr war. So lesen wir in Kapitel 13, Vers 9. Und diese Wiederholung, die zeigt, dass wir es hier mit etwas Absichtlichem zu tun haben. Es lag nicht daran, dass das Timing falsch war. Absichtlich wird hier ein Manoah außen vorgelassen. Ist dieses nicht irgendwie verletzend für ihn? Bitte machen wir uns klar, dieser Mann fing an, mit der Frau Manoahs zu reden über Schwangerschaft und Geburt. Gehört sich sowas? Aber ich denke, wir stoßen hier auf das Wirken, auf die Leitung Gottes, der auch dadurch die jungfräuliche Geburt unseres Heilandes, ich sage es ganz vorsichtig, andeuten möchte. Noch einmal, wir haben es hier natürlich nicht mit einer Jungfrauengeburt zu tun. Aber Gott, der Herr, macht mit diesem Übergehen des Vaters deutlich, dass Simson ebenfalls nicht völlig zu erklären ist aus dem Fleisch und Blut seiner Eltern, dass dazu das Handeln Gottes kommt. Und außerdem, seine Frau, sie war ja unfruchtbar. Nicht? Manoah ist mehr in der Rolle eines Statisten. So ähnlich wie wir es lesen in Matthäus 2, Vers 13, man achte mal auf die Reihenfolge, wo der Engel des Herrn erscheint dem Josef und sagt, nimm, jetzt bitte die Reihenfolge, das Kind und seine Mutter und zieh nach Ägypten. Das sind die Reihenfolge, nicht? Normalerweise sprechen wir so nicht, sondern drehen die Reihenfolge um, Mutter und Kind. Aber die Heilige Schrift spricht hier in dieser Reihenfolge, um eines deutlich zu machen, das ist die Reihenfolge. Und Josef, naja gut, der war halt der, soll ich fast sagen, der Transporteur. Simson, er war ganz zweifellos ein Außenseiter. Aber seien wir ehrlich, wie sehr wünschten wir uns, wenn er doch wenigstens ein Außenseiter zum Guten wäre und nicht ein Außenseiter hin zum Exzentrischen, fast zum Bizarren. Das enttäuscht uns doch etwas, oder? Er passt so nicht in das Bild eines Mannes, der Gott gehört. Ich habe mich auch gefragt, wie ist das eigentlich zu verstehen? Ich gestehe auch, dass ich mich hier eigentlich mehr herantaste. Aber bitte achten wir doch einmal auf die schwere Aufgabe dieses Mannes. Was war diese Aufgabe Simsons? Dieser Simson hatte die Aufgabe, das Volk Gottes aus diesem Bann der Philister zu erretten. Ich war wie ein Kaninchen vor der Schlange, so war das Volk Gottes gelähmt, starr vor Schreck angesichts der Philister. und der Übermacht der Philister. Weißt du nicht, dass die Philister über uns herrschen? Und die haben viel bessere Waffen. Und sie stehen an allen Schalthebeln. Weißt du das nicht? Und Simsons Aufgabe war es zunächst einmal, dieses Gelähmtsein des Volkes Gottes zu durchbrechen. Das Volk Gottes gleichsam mal wach zu rütteln. Mensch, Leute, da gibt es noch jemand anders, der regiert. Wisst ihr nicht mehr, wer ihr seid? Volk Gottes. Und diese Aufgabe, oh, die war schwer genug. Wie mag er sich auf dem Bett gewälzt haben und gedacht haben, wenn die anderen doch wenigstens mal merken würden, wie sie gefangen sind, wie sie unterdrückt sind. Die merken das noch nicht einmal. Die merken noch nicht einmal ihre Ketten. Die merken noch nicht einmal ihre Gefangenschaft. Die fühlen sich ganz wohl dabei. Richter 13, Vers 1, wir lassen es. Es war auch schon 40 Jahre her, dass die Philister anfingen, über das Volk Gottes zu herrschen. Ach, und 40 Jahre. Wer weiß noch, was vor 40 Jahren war. Das ist so lange her. Manchmal packen Leute große Aufgaben an oder werden in Aufgaben hineingestellt, die eigentlich zu groß für sie sind. Die vielleicht auch das Humanum ihres Menschseins überfordern. Es war nicht immer fein, wie Luther mit Melanchthon umgegangen ist. Oder auch Calvin. Müssen wir so auch Simson deuten? Trotzdem, es bleibt wunderlich, dass Gott sich so einen Mann zum Richter, zu seinem Werkzeug erwählt. Und wollen wir auch hier das Störende nicht wegdiskutieren. Aber vielleicht wird es sogar angedeutet, als der Herr auf die Frage Manoas, was denn dein Name ist, antwortet Richter 13, Vers 18, was fragst du mich nach deinem Namen? Er ist ja wunderbar. Oder auch wunderlich, so kann man übersetzen, oder auch wundersam. Nun, bei wunderbar denken wir natürlich an Jesaja, Kapitel 9, Vers 6, wo wir die Namen des Messias lesen und dann heißt es, sein Name ist wunderbar, Rat oder Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Aber dann stellt sich ja immer noch eine andere Frage, nämlich die Frage, warum stellt sich der Herr hier ausgerechnet mit diesem Namen vor? Und dass der Herr sich mit diesem Namen hier dem Manoa und seiner Frau vorstellt, damit deutet er auch an, dass sein Handeln durch dieses Instrument, durch diesen Simson wunderbar ist. Ich denke hier an die Begebenheit auch am brennenden Dornbusch. Auch da fragt Mose, wie ist dein Name, was soll ich denn eigentlich sagen? Und dann kriegt er diese ja nun wirklich nicht besonders weiterführende, fast irritierende Antwort. Sage dem Volk, ich bin, der ich bin. Soll er damit anfangen? Nicht? Aber diese Antwort öffnet auch die Tür zu Gott, sie zeigt aber immer auch unsere Grenzen an. Es gibt eine Grenze, da können wir nicht weiterfragen. Da müssen wir mit Paulus sagen, wer bist du, o Mensch? Weißt du nicht, dass deine Wege unausforschlich sind? Im Blick auf Gott gilt es da nur zu vertrauen, eben weil wir nicht sehen und weil wir es auch nicht verstehen. Was sagt mit anderen Worten Gott hier dem Manoa? Vertraue mir nun, auch wenn ich wunderbar, auch wenn ich wunderlich und auch wenn ich vielleicht wundersam wirke. Und Manoa, dieser Mann, er hatte das verstanden. Richter 13, Vers 19 lesen wir, da nahm Manoa ein Ziegenböcklein und das Speisopfer und opferte es auf dem Felsen, und er, Gott, tat ein Wunder. Wissen Sie, dann steht so bezeichnend dazu, lesen Sie mal genau, was da steht. Dann heißt es, Manoa aber und seine Frau sahen zu. Ja, natürlich sind sie dabei gewesen. Was ist der Informationswert? Nein. Der Geist Gottes will damit etwas sagen. Es gibt Zeiten, da können wir nur noch zusehen. Da stehen wir sozusagen dabei, wenn Gott handelt. Manoah aber und seine Frau, sie sahen zu. Ja, wenn wir wirklich Gott vertrauen, dann gibt es einen Punkt, an dem wir nur noch zuschauen, als Leute wie ihm, dem wunderbar, manchmal wunderlich und manchmal wundersam Handelnden. Und bei Jesaja lesen wir einmal, soll auch der Ton sagen seinem Bildler, was machst du? Und aus dieser Perspektive liegt über dem, was wir hier lesen in Richter 13, etwas Majestätisches, etwas Souveränes. Eben gerade deswegen, weil wir das nicht alles genau nachvollziehen können und verstehen, warum Gott nun so handelt. Aber so tut er es. Zum Schluss noch zwei Bemerkungen. Zunächst zu Vers 23. Ist dieses Wort der Frau von Manoah nicht ein Juwel? Nicht, ich lese ab Vers 22 nochmal. Und Manoah sprach zu seiner Frau, wir müssen sicherlich sterben, weil wir Gott gesehen haben. Jetzt achtet einmal auf die Nüchternheit seiner Frau. Aber seine Frau antwortete ihm, wenn es dem Herrn gefallen hätte, uns zu töten, so hätte er das Brandopfer und das Speisopfer nicht von unseren Händen angenommen. Er hätte uns auch weder dies alles gezeigt, noch uns jetzt so etwas hören lassen. Welch eine Nüchternheit. Wie gut ist es, wenn ein Ehemann eine solche Frau hat. Und wenn der Mann in Panik gerät, ihn dann zurückpfeift und ihm zeigt, wo es lang geht. Und noch eine Bemerkung, die Verse 24 und 25. Die Frau gebar einen Sohn und nannte ihn Simson. Und der Knabe wuchs heran und der Herr segnete ihn. Und der Geist des Herrn fing an, ihn zu treiben im Lager Dans zwischen Zoria und Eschtaol. Vergleichen wir dieses Wort einmal mit dem, was wir im Lukas-Evangelium lesen. Etwa in Lukas Kapitel 2, Vers 40. Dort lesen wir, das Kind wuchs heran, über Christus gesagt. Und es wurde stark im Geist und erfüllt mit Weisheit. Und Gottes Gnade war auf ihm. Und dann Vers 52 in Lukas 2. Jesus nahm zu an Weisheit, an Gnade. Bei Gott und den Menschen. Sage ich wirklich zu viel, wenn ich meine, dass auch diese Aussage über Simson hier in Richter 13 uns an Jesus, an unseren Retter, an unseren Heiland erinnern darf? Insofern wir eigentlich immer, eigentlich vor derselben Frage stehen, nämlich vor der Frage, wer ist dieser? Wenn wir in den nächsten Sonntagen weiter auf die Begebenheiten Simsons hören, dann lasst uns das tun. Unter dieser Frage, wer ist doch dieser, mit dem Gott gehandelt hat, durch den Gott gehandelt hat, so wunderbar, so wundersam und auch so wunderlich. Amen.